Ihr hört den deutschen OpenStreetMap Podcast und zwar eine Spezialausgabe. Heute mal ohne die Stimmen von Andi, Marc und Peter. Die drei sind nämlich gerade in der Vorbereitung der nächsten regulären Ausgabe. Ich heiße Stefan, User SB79 und ich bin in der Bonner OpenStreetMap Community engagiert. Manche haben vielleicht auch schon etwas von mir auf blog.openstreetmap.de gelesen und ich trage auch hin und wieder zur Wochennotiz bei. Ich habe mit Marc, Peter und Andi gesprochen. Und ich habe mir vorgenommen, zwei sehr unterschiedliche Podcast-Folgen zu produzieren. Zum einen möchte ich euch einen Mapper vorstellen, den ich sehr interessant finde. Es wird um den Menschen gehen, es wird darum gehen, was eigentlich jemanden antreibt, bei OpenStreetMap mitzuarbeiten, was ihn bewegt, bei Wind und Wetter ins Feld zu gehen, und es wird insbesondere weniger technisch werden. Das ist die Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade hört. Sehr technikzentriert wird dagegen die zweite Podcast-Folge, die ich geplant habe. Es wird dort um die Overpass-API gehen und ich habe den Macher der Overpass-API, den Roland, als Gesprächspartner eingeladen. Doch dazu später mehr in einer der folgenden Podcast-Folgen. Das folgende Gespräch fand in Bonn statt, in Bonn und in seiner Umgebung, also im Rhein-Sieg-Kreis, im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Köln. Da gibt es eine sehr lebendige OpenStreetMap-Community, die sich regelmäßig in Bonn trifft. Wir hatten jetzt vor kurzem bereits das 41. Stammtischtreffen und da kommen so regelmäßig zwischen ca. 8 bis 20 Personen. Viele von denen werdet ihr kennen, zum Beispiel über talk.de oder über das Forum Users Germany. Ich denke da zum Beispiel an User Evan E., Trekkie, Dejuva, Bernd W., User 5359 und so weiter und so fort. Andere kennt ihr vielleicht eher aus Entwicklerkreisen, wie zum Beispiel den Paul, der JOSM mitentwickelt, oder den Roland, der Macher der Overpass-API, den ich eben schon erwähnt habe. Also falls ihr mal in der Region seid, kommt vorbei und besucht den Stammtisch. Wenn ihr jetzt gerade Zugriff auf ein Gerät mit Internetzugang habt, dann rate ich euch, einmal die OpenStreetMap-Webseite zu öffnen und dort nach dem Ort Troisdorf zu suchen. Denn den Mapper, den ich euch gleich vorstellen werde, der arbeitet auf der Karte in Troisdorf und sein Username lautet der Troisdorfer. Troisdorf hat ca. 75.000 Einwohner und liegt zwischen Bonn und Köln auf der rechten Seite des Rheines. Und wer jetzt schon mal fröhlich in die Eingabemaske bei OSM getippt hat und nicht im Rheinland, sondern in Oberfranken gelandet ist, dem sollte ich vielleicht noch sagen, wie Troisdorf eigentlich geschrieben wird, nämlich T-R-O-I-S-Dorf. Also mit einem I hinter dem O. Das ist das sogenannte rheinische Dehnungs-I, das man hier im Rheinland häufig in Eigennamen findet. Doch genug davon. Ich wünsche euch viel Spaß und das erwartet euch im Gespräch.
Dann habe ich alle Garagen gemacht.
Du hast alle Garagen in Troisdorf erfasst inzwischen?
Ich würde sagen 95%, ja. Und dann habe ich vor lauter Beklopptheit habe ich dann irgendwann auch mit den Bäumen angefangen.
Du bist 3 Wochen lang jeden Tag auf den Friedhof gegangen?
Jeden Tag auf den Friedhof. Und jetzt, wenn meine Frau kommt und sagt, lass mal zum Friedhof gehen, sage ich, ich habe keine Lust.
cm vor dem Eingang zum Bordell.
Oh Gott.
Und ich kniete mich nieder und machte ein Foto, stand auf mit der Digicam und stand dann, sah mich dann um, irgendwie die ganze Szenerie, es war früher Abend, schien erstarrt zu sein. Ich habe hier heute bei mir den Norbert. Norbert ist im OpenStreetMap-Universum bekannt unter dem Usernamen der Troisdorfer. Und hallo Norbert, grüß dich.
Ja, guten Tag Stefan.
Ja, hallo. Wir wollen heute etwas mehr über dich erfahren, was du so als Mapper machst und wie du zu OpenStreetMap gekommen bist. Und spannend finde ich sicherlich auch zu erfahren, welche Dinge du so beim Mappen erlebt hast. Vielleicht kann ich ja auch den einen oder anderen Kniff von dir lernen und auch vielleicht unsere Hörer. Aber zunächst, du bist ja jetzt zu mir gekommen extra, um hier diese Podcast-Episode aufzuzeichnen. Zunächst mal möchte ich dir etwas schenken. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so einen großen weißen Umschlag in der Hand, da hole ich jetzt was raus. Und das gebe ich jetzt mal dem Norbert.
Das ist, muss ich mal sehen.
Und der hält in der Hand ein...
Das musst du mir jetzt mal erklären.
Ja klar, gerne. Was hält er in der Hand? Der hält in der Hand eine Fotografie, ungefähr DIN A3 groß. Und darauf zu sehen ist ein Streckennetz von OpenStreetMap, beziehungsweise eine Visualisierung der Wege in der OpenStreetMap-Datenbank aus dem Gebiet Bonn, Rhein-Sieg und vor allen Dingen Troisdorf. Und
ach so, dieses Rote hier, das ist also
das ist Troisdorf,
genau. Mein Heimatgebiet, diese, wo ich am meisten mappe, ja.
Genau, dieser Service, den ich dafür benutzt habe, um zu generieren, den nennt man, der kommt von ITO oder ITO. Und das ist das Tool OSM-Mapper und das visualisiert, farbkodiert, wer wo was gemappt hat.
Ja.
Und wenn man sich das mal anschaut im Köln-Bonner Bereich, dann liegt genau zwischen Köln und Bonn liegt Troisdorf und du bist derjenige, der dort in Rot eingezeichnet ist.
Also alles, was rot ist, das ist von
also
mir.
Also dieses Hellrote, das ist von
das
dir.
Das Hellrote, das da.
Genau.
Ja,
und
ja.
Was man auch sehr deutlich sehen kann, ist der Rhein, der sich hier von Süden nach Norden schlängelt und ganz klar, man sieht, unheimlich viel hast du dort gemappt und erfasst. Das habe ich dir nochmal in einer anderen Auflösung hier gezeigt und
zwar
herangezoomt. Da sieht man dann tatsächlich auch die einzelnen Gebäude. Ja, Norbert, du warst unheimlich aktiv die letzten 2 Jahre, seitdem du dabei bist.
Ich habe das Glück, dass ich an 365 Tagen Urlaub habe.
Erzähl, warum ist das so?
Weil ich schon seit 10 Jahren pensioniert bin.
Dann sag doch mal schnell, wie alt bist du denn jetzt eigentlich?
Das sage ich nicht. Ich sage aber, wann ich geboren bin. Dann können die Leute sich das ausrechnen. Mhm. Ich bin von 1940. Wir sind zu Hause geboren. Mein Vater war da schon im Krieg. Der ist also bis April 1945 bei seiner Einheit gewesen und hat Ende April einen Lungensteckschutz bekommen. Und ist dann in Ketzin an der Havel in ein Feldlazarett gekommen und ist da Mitte Mai gestorben, mangels Pflege.
Ja.
Der wäre vielleicht noch am Leben, wenn er eine gute Pflege gehabt hätte. Er ist also nach Kriegsende ist er gestorben. Und deswegen bin ich ein Halbwaise, bin mit meiner Mutter und meiner Schwester dann alleine groß geworden.
Ja, also du bist dann, wenn ich jetzt mal kurz überschlage, über 70 Jahre alt.
Ja.
Und wahrscheinlich einer der ältesten Beitragenden bei OpenStreetMap.
Das könnte sein.
Würde ich einfach
also
mal
alle
schätzen.
Mapper, die ich kenne, die sind wesentlich jünger als ich.
Ja. Und du bist nicht nur jemand, der ab und an mal hier einen Point of Interest einträgt, sondern du machst richtig viel. Und um das mal in Zahlen zu fassen, also es gibt ja diesen Service von Pascal Neiss, How Did You Contribute
to
OpenStreetMap? Da habe ich dich einfach mal eingegeben, der Troisdorfer. Und du hast also über 400.000 Knoten erzeugt oder modifiziert. Du hast über 126.000 Wege geschaffen oder modifiziert und über 600 Relationen. Das ist ein ganz schönes Ding. Also das ist schon ganz schön viel.
Ja, ja.
Und hast über 6.800 Change Sets. Und dann gibt es eine Zahl, die ich ganz besonders beeindruckend finde. Die gibt es erst seit kurzem, die Pascal Neiss jetzt erhebt. Der zählt nämlich, seit wann du schon aktiv bist. Seit dem 24. Februar 2010.
Ja.
Und wie viele Tage davon, also das sind 987 Tage, wie viele Tage du davon wirklich beigetragen hast, und das sind 909 Tage. Das heißt, du warst an 92% aller Tage, also an 9 von 10 Tagen, hast du Daten bei OpenStreetMap beigetragen. Und das finde ich eine ganz enorme, also das ist eine unheimliche Produktivität, also sehr beeindruckend. Und das sieht man ja auch unter anderem jetzt hier an dieser Visualisierung, die da vor dir liegt. Mhm. Da wird mich einfach mal interessieren, Wie kam es zu OpenStreetMap? Ich meine, das hat bestimmt auch eine Vorgeschichte. Hast du schon früher dich mit Kartografie beschäftigt oder nachdem du, also dann, du hast ja schon erzählt, du bist jetzt im Krieg geboren worden und wie ging das dann weiter? Hattest du schon früher Berührung zu Kartografie oder zum Zeichnen?
Ja, interessanterweise ja. Ich bin damals, das war noch in Neuss, zur Volksschule gegangen, von 1947 bis 1955. Und in den letzten 2 Schuljahren, im 7. und 8. Schuljahr, da hatten wir einen Lehrer, der uns das Kartenlesen beigebracht hat. Also diese ganzen Symbole, die auf den Landkarten sind. Da ist eine Eisenbahnstrecke, das ist ein Baum, das ist ein altes Schloss und so weiter. Und das haben wir dann selbst zeichnerisch auch festgelegt, diese ganzen Symbole. Und das war der Auslöser, dass ein Bekannter meiner Mutter, der in einem Stahlwerk gearbeitet hat. Da suchte man technische Zeichnerlehrlinge,
ja.
Maschinenbau. Der hat sich dann für mich verwandt und hat dafür gesorgt, dass ich eine Lehre bekomme als technischer Zeichner, Maschinenbau. Nach der Lehre habe ich die Realschule, den Realschulabschluss nachgemacht in der Abendschule. Dann habe ich bei der, wie war das nochmal? Ach so, ja, bei der Stadt Köln angefangen.
Ja.
Ich wollte unbedingt ins Liegenschaftsamt.
Ja.
Und bin da ganz blauäugig zu dem Direktor des Liegenschaftsamtes gegangen. Hab gesagt, hier, ich bin technischer Zeichner, Maschinenbau. Ich interessiere mich aber für Kartografie. Dann hat er nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, da müssen Sie eine Ausbildung haben. Ich kann Ihnen aber eine Adresse geben von dem Direktor des der Abwasserbetriebe. Mhm. Die suchen auch technische Zeichner. Dann habe ich mich da gemeldet und dann hat man mich auch freudestrahlend angenommen. Und dann kam die Zeit, wo die EDV Einzug hielt in unser Amt.
Ja.
Und zwar hatten wir die Bauausschreibung.
Also du warst im Liegenschaftsamt.
Wie heißt das? Abwasseramt.
Okay, im Abwasseramt.
Ja, Liegenschaftsamt wollte ich ursprünglich hin. Und dann kam mein Chef zu mir und sagte, haben Sie Interesse, 14 Tage in Klausur zu gehen? Wir treffen uns da mit zwei Organisatoren von dem Rechenzentrum oder von der Programmierung und dann könnten Sie die Ergebnisse zeichnen. Diese Ornigramme und Datenflusspläne, dieses Ganze, ja.
Ja.
Dann haben die zwei Organisatoren mich angesprochen und haben dann gefragt, ja, Bautechniker, ja, was verdienen Sie? Habe ich ihm die Besoldungsgruppe genannt.
Ja.
Da haben Sie kein Interesse, zu uns zum Rechenzentrum zu kommen?
Haben die dich abgeworben?
Da werden immer Programmierer gesucht.
Ja.
Ja. Ja, dann habe ich dann mit dem Stellvertreter des Rechenzentrums einen Termin gemacht, bin hingegangen. Und dann sagte der, ja, wir haben einen Koordinatografen und da bräuchten wir noch einen Ersatz für.
Was ist ein Koordinatograf?
Genau, das ist das Gegenteil von einem Plotter. Ein Plotter ist ein Zeichengerät. Da wird auf eine Trommel, wird Papier gespannt und ein Stift läuft immer in der Richtung und die Plottertrommel dreht sich.
Ja.
Und so kann man dann alles zeichnen, was gezeichnet werden muss.
Ja.
Jede Karte, jedes Bild, wie es sein muss, wird mit Hilfe des Plotters gemacht. Ein Koordinatograph, das ist ein Gerät, da wird das Papier komplett auf eine große, von unten Platte, beleuchtete Platte gelegt.
Ja.
Und der Wagen fährt sowohl in die Richtung, in der X-Achse, als auch in der Y-Achse und ist dadurch wesentlich genauer.
Ah ja, und diese X- und Y-Position musst du selbst manuell dann einstellen, nehme ich an, oder?
Nein, die bekam ich geliefert, anfangs mit einem Lochstreifen.
Aha, okay.
Da wurde also aus Papier gestanzt, wurden die Koordinaten, die wurden vom Liegenschaftsamt geliefert.
Ja.
Ich habe also wirklich immer irgendwelche Beziehungen zu Karten, Kartografie gehabt, immer. Und das Ganze habe ich 10 Jahre gemacht. Dann bin ich 10 Jahre in die AV, in die Arbeitsvorbereitung gegangen.
Dann kam die Pensionierung, nämlich.
Dann kam die Pensionierung.
Und da wollte ich doch mal fragen, wie kamst du denn dann zu OpenStreetMap eigentlich?
Ja, das hat erst noch ein bisschen gedauert.
Ja.
Dann habe ich dann in Köln 4,5 Jahre lang in einer Selbsthilfegruppe für Stotterer gearbeitet.
Ach, okay.
Und da war ich. Jetzt kommt das Problem, meine Frau, die ist schon seit 20 Jahren sehr krank, die hat Parkinson. Mhm. Und da war dann die Zeit, ich war also den ganzen Nachmittag in Köln und kam dann abends nach Hause und meine Frau, die war schon seit 2-3 Stunden auf mich am Warten, dass sie eine Tablette von mir bekam. Ich habe das dann also leider aufhören müssen und habe dann in Troisdorf, ich bin ja jetzt Troisdorfer, bei der AWO,
bei der Arbeiterwohlfahrt,
jemanden kennengelernt, der händeringend Moderatoren für Computerclubs suchte.
Ja. Von der Stotter-Selbsthilfegruppe zum Moderator.
Ja. Und innerhalb dieses dieser AWO war auf einmal ein Kollege, der sagte, ich habe mich inzwischen auf Linux umgestellt und wir treffen uns einmal im Monat in der Wirtschaft und geh doch mal mit. Dann bin ich dann mitgegangen und dann saßen da so eine ganze Reihe Freaks rum. Alle hatten sie ihr Laptop vor sich und im Hintergrund da spielte die Musik und links waren die Leute am Erzählen und am Singen und am Lachen. Und dann habe ich dann zu dem Leiter dieses Linux-Clubs, das war der Jonas, gesagt, ob er keine Lust hätte, einmal bei uns, bei der AWO, die hätten die Räumlichkeiten, anzufragen, ob sie da nicht mal den Club leiten könnten. Da wären wir unter uns, das wäre kein Krach, wir hätten einen Beamer und, wir hätten das ganze Equipment.
Aber nun warst du in diesem Toaster bei Linux-Club?
Hatte von OpenStreetMap immer noch nichts gehört.
Und wie kommt jetzt OpenStreetMap da ins Spiel?
Ich vermute mal, dass Jonas und du, dass ihr euch kennt von der Uni oder von sonst irgendwoher.
Okay, das ist dann vielleicht der Part, den ich so ein bisschen erzählen kann.
Den also, kannst du dann erzählen.
Jonas hatte den OpenStreetMap-Stammtisch Bonn angesprochen und unter anderem mich und wir haben dann, also die Leute, die sich in Bonn getroffen haben, beim OpenStreetMap-Stammtisch Bonn, haben dann einen Ausflug gemacht nach Troisdorf und haben dort eine Veranstaltung gemacht zum Thema OpenStreetMap, wo wir OpenStreetMap vorgestellt haben, dieser Troisdorfer Linux-User-Gruppe. Und da warst du dann mit dabei.
Ja.
Und im Rahmen dieser Veranstaltung gab es dann auch zwei Mapping-Partys, die wir organisiert haben, zusammen mit den Troisdorfern. Und da haben wir dich offenbar angefixt.
Ja. Das erste Mal an einem Samstag, morgens von 10 bis spät Nachmittag. Und es wurden Gruppen gebildet. Es musste immer ein Mapper dabei sein, der Erfahrung hatte. Und dann konnte er eine oder zwei Neulinge mitnehmen.
Wenn du dich zurückerinnerst an deine ersten Schritte.
Ja, ich kann mich da sehr gut dran erinnern.
Wenn du dich daran zurückerinnerst an die ersten Schritte bei OpenStreetMap, was ist dir damals besonders schwer gefallen? Oder war dir das Konzept relativ klar, dass wir eine Datenbank pflegen? Oder was waren so deine ersten Eindrücke
vom Projekt? Ich hab zuerst überhaupt nichts verstanden.
Okay.
Ich hatte das Glück, dass ich als erfahrenen Mapper den Bernd bekommen habe.
Ja.
Nochmal vielen Dank, Bernd.
Wenn du das hier hörst, genau.
Ja.
Der ist sehr aktiv in Rheinland-Pfalz, aber auch jetzt zurzeit in Köln.
Ja, so. Mit dem bin ich also losgezogen. Wir haben ausgedruckte Karten bekommen, wo jeder ein eigenständiges Gebiet bekommen hat. Das habt ihr wohl organisiert. Und dann, das Erste, was der Bernd sagte, der hatte mir also dann diesen Garmin in der Hand gedrückt. Mhm. Und dann hatten wir noch einen Zettel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eine Kamera dabei hatten.
Ein Fotoapparat vielleicht.
Vielleicht. Auf jeden Fall sagte er mir dann, das Wichtigste sind die POIs.
Die Points of Interest, genau.
Oh, ja. POIs? Was sind denn POIs? Das sind Point of Interest. Ja, ich sag, und was ist das genau? Ja, zum Beispiel ein Briefkasten oder wenn da ein Arztschild ist. Oder wenn da eine Haltestelle vom Omnibus ist. Solche Sachen, das sind alles Points. Und die wirst du mit der Zeit jetzt kennenlernen. Und wir sind dann losgezogen. Nach 30 Meter hatte ich den ersten Briefkasten gefunden. War dann ganz happy.
Ja. Sagte,
guck mal, da ist ein Briefkasten. Ich habe im Grunde genommen nicht so genau verstanden. Ich habe gesagt, der weiß schon, was er macht. Und dann sind wir dann, das war ja im Januar gewesen, das war eisekalt. Und dann sind wir dann nach zwei Stunden sind wir dann wieder zur AWO gegangen.
Und dann wurden die Daten eingetragen.
Dann haben wir erstmal was gegessen.
Weißt du noch, mit welchem Editor ihr die Daten zum ersten Mal eingepflegt habt? Hat er dir direkt JOSM gezeigt oder habt ihr
Das muss der JOSM gewesen sein.
Ja.
Aber ich habe da absolut nichts verstanden.
Und wie kam dann, also nachdem dieses Mapping-Event war, hast du vielleicht so eine grobe Idee läuft, aber dann, wann kam
dann hat der Jonas mich angesprochen.
Ja.
Hat gesagt, das hat dir doch bestimmt Spaß gemacht und hättest du keine Lust, das jetzt weiterzumachen. Ja, und dann habe ich dann ja gesagt, ich habe aber nichts verstanden und dann musst du mir helfen. Ja, kein Problem. Er ist dann bei mir zu Hause gewesen, hat dann auf meinem PC dann das JOSM installiert.
JOSM, ja. Ja. Jonas ist derjenige, der ja auch zurzeit einer derjenigen ist, die die Toaster Linux User Gruppe leiten, soweit ich das verstehe.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und dann ist er die ersten 2-3 Mal mit mir zusammen losgezogen. Nochmal. Ja. Weil ich also wirklich, ich brauchte sehr viel Hilfe anfangs. Und dann hat er mir eine Liste mitgegeben von den Straßen in Troisdorf, die noch gar nicht in JOSM erfasst waren. Das waren 97 Stück.
Die noch nicht bei OpenStreetMap erfasst waren, ja.
Und zwar, er hatte von den Abfallwirtschaftsbetrieben, hat er so eine Referenzliste bekommen, wo die überall ihren Abfall abholen.
Ja.
Und das hat er wohl verglichen mit dem, was in JOSM drin ist, und da sind einfach 97 Straßen übrig geblieben.
Ja.
Und die haben anfangs wir zwei und später ich dann ganz alleine abgegrast mit dem Garmin. Ich hatte noch kein eigenes Gerät, das hatte ich mir immer von dem Jonas geliehen. Und dann habe ich das Garmin bei ihm abgegeben. Und er hat diese Tracks dann mir mit E-Mail rübergeschickt. Und dann habe ich die einfließen lassen und habe dann versucht, die einzubauen. Mit wahrscheinlich den ganzen Fehlern, die der Anfänger macht. Und auch der JOSM als solcher ist ja ein, auch damals schon war das ein sehr großes System. Heute ist es ja noch viel, viel stärker ausgeweitet.
Und wir reden von einem Zeitraum von 2,5 Jahren gerade.
Nee, fast 3 Jahre jetzt, ne?
Okay, bald fast 3 Jahre.
Jetzt sind ja fast 3 Jahre. Und also anfangs war es so, dass ich sehr oft den Jonas angerufen habe und ihn gebeten habe, da und da zu fragen. Und er hat mir dann auch so langsam gezeigt, geh doch mal ins Internet, da sind unheimlich viele Wikis.
Ja, viele Informationen im OpenStreetMap-Wiki, ja.
Hat er mir anfangs erstmal so einige Wikis rübergeschickt, wieder per E-Mail, wo ich mich dann reingearbeitet
habe. Also ich nehme an, Wiki-Seiten wahrscheinlich ausgedruckt und als PDF oder so.
Ja. Und dann irgendwann sagte der Jonas, hör mal Norbert, in Bonn gibt's eine sehr, sehr aktive OpenStreetMap-Community. Hättest du kein Interesse, da Mitglied zu werden? Das hat den Vorteil, du bekommst dann immer eine E-Mail, die treffen sich jeden Monat, da kannst du ja auch vielleicht mal hinfahren, da lernst du sehr viele Leute kennen, die Ahnung haben, die du fragen kannst. Ja, und dann habe ich mich dann bereit erklärt, auch nicht wissend, was dann auf mich zukommt. Und bin dann kurz danach bin ich dann auch mal dahin gefahren. Und dann habe ich dann auch den Bernd wieder getroffen, den ich ja schon kannte. Dich kannte ich ja auch. Und dann habe ich mit dem Bernd sehr intensiv zusammengearbeitet.
Ja.
Beziehungsweise der mit mir. Ne?
Aber das finde ich halt sehr interessant. Also das heißt, du hast den Einstieg eigentlich direkt über direkte Kommunikation mit anderen Mappern hinbekommen.
Ja.
Und gar nicht jetzt über die Dokumentation im Wiki oder über das OpenStreetMap-Buch oder so, sondern du bist derjenige, der
ja, ich hätte das ja gar nicht gesucht und gefunden.
Ja.
Ich wusste nicht, was ist OSM, was ist JOSM, da hatte ich keine Ahnung. Also von daher muss man wahrscheinlich schon so irgendwie jemanden haben, der einen mit der Nase drauf stößt. Sagt, sieh mal, wie interessant das ist, was wir da machen können. Ne?
Ja, wenn du jetzt rückblickst auf diese Anfangsphase, wann war so der Zeitpunkt, als du begonnen hast, tatsächlich auch das Wiki zu nutzen und die Dokumentation, die es ja auch teilweise auf Deutsch gibt? Natürlich, vieles ist auch auf Englisch.
Ja, leider für mich. Ich habe also seit 50 Jahren nichts mehr an Englisch gemacht.
Ja.
Ich habe vor 30 Jahren meiner Frau zuliebe Französisch gelernt.
Ja, gut, das hilft im OpenStreetMap-Universum nicht so wahnsinnig
nicht so
viel.
Sehr.
Aber
ja, okay, da kommen einige Sachen raus, die spreche ich dann Französisch aus, ja. Also wie Surface.
Und ja, schön.
Wie heißt das in Englisch?
Surface würde ich aussprechen. Surface. Aber alle Leute, die hier Englisch perfekt beherrschen und unseren hören, werden mich vielleicht korrigieren. Aber aber das interessiert mich tatsächlich. Also wann kam so der Zeitpunkt, wie lange hast du schon gearbeitet auf der Karte, wo du gesagt hast, hey, jetzt kann ich mir Informationen aus dem Wiki holen. Die Map-Features ist zum Beispiel eine ganz wichtige Wiki-Seite meiner Meinung nach.
Ja. Ich habe mich ja anfangs nur auf Straßen und Wege konzentriert. Und das ging natürlich dann relativ schnell. Ja. Ich habe zwar manchmal schon mal einen Bock geschossen, dass also da irgendwas schief war, und dann mailte mir der Jonas und sagte, guck mal bitte auf die, da hast du einen Zacken in der Straße. Da hatte ich dann so richtig so zick, zack, zack.
Ne? Ja.
Und das habe ich dann bereinigt.
Serpentinen hast du gebaut.
Ja, auch das waren schon keine Serpentinen mehr. Ich hatte von Anfang an den Wunsch, ich wollte unbedingt die Häuser zeichnen.
Ja.
Ja, und ich habe dann immer zum Jonas gesagt, ich sag, Jonas, zeig mir doch bitte mal, wie man Häuser zeichnet. Sagte, nein, du musst erst die 97 Straßen wegkriegen. Ja, ich sag, ich habe nur noch 17. Dann kann ich doch jetzt so langsam anfangen. Und irgendwann hat er sich dann bereit erklärt und hat mein Haus, also die Wohnung, wo ich wohne, hat er dann eingemalt, und in meinem Beisein, und ich habe das dann gesehen. Und damals hatte man ja nur die Yahoo-Bilder.
Richtig.
Diese Satellitenbilder, die unwahrscheinlich stark gepixelt waren.
Ja.
Aber das war das einzige Hilfsmittel. Ich habe mir dann also so geholfen, ich habe mir einfach eine Straße ausgesucht, wo zwei Seitenstraßen zusammenlaufen.
Ja.
Also da ist eine Straße und da ist eine Straße. Und dieses Stück habe ich dann händisch gezeichnet. Habe gesagt, hier ist ein einzelnes Haus, das ist rechteckig. Hier kommt eine Reihe von 3 oder 4 Häusern, habe dann gleich die Hausnummern reingeschrieben.
Das heißt, du hast dir ein Straßensegment genommen, Straßenabschnitt, und hast dann sozusagen geschätzt. Da steht ein Haus ungefähr, und das hast du dann da hingesetzt.
Ja. Ne? Mhm. Und dann bin ich nach Josim gegangen, habe den Yahoo eingeblendet. Und dann konnte ich anhand meiner Skizzen und anhand dieser gepixelten Yahoo-Bildern relativ genau sehen, da ist das Haus und da ist die Häuserreihe. Und dann habe ich die eingezeichnet und habe denen dann den Straßennamen und die Hausnummer mitgegeben.
Ja.
Heute gebe ich denen City, Country, Hausnummer, Straße, seit gestern Adresse Suburb, oder wie wird das auf Französisch, auf Englisch gesprochen?
Suburb, würde ich
Suburb. Auch. Ja. Das habe ich nämlich entdeckt. Bei mir hat in Spisch jemand
Das ist der nördliche Teil von Troisdorf, ist das.
Mhm. Da hat jemand bei mir rumgewuselt.
Aha.
Und denn ich habe immer oben reingeschrieben City, Troisdorf, Bindestrich, Spisch.
Ja.
Das habe ich aus einer Not heraus gemacht, weil ich fand das auch nicht schön, weil ja normalerweise alle Mapper immer nur den Namen der Stadt reingeben.
Ja.
Aber wir haben so viele Ortsnamen und
ja. Also Troisdorf, glaube ich, besteht aus 12 Teilen.
Ja.
Darunter fällt dann Altenrath, auch Spich.
Mit Friedrich-Wilhelms-Hütte, Bergheim, Müllekoven, Eschmar und
so weiter, Oberla und so weiter, Kriegsdorf.
Anfangs habe ich also nur Troisdorf geschrieben, und dann habe ich irgendwann gedacht, ist doch schöner, wenn man sehen kann, dass das Troisdorf Mitte und so weiter ist. Vor allen Dingen, weil bei uns die Ortsgrenzen sind eingezeichnet. Man kann also ganz genau sehen, hier fängt Eschmar an und hier hört Siegler auf.
Ja.
Dann bin ich also losgegangen und habe dann in den Foren nachgeguckt.
Ja. Ne? Ach, welches Forum liest du denn eigentlich? Users Germany oder liest du talk.de, Mailingliste?
Nee, ich gehe also in
oder meinst du das Wiki?
Nee, das war kein Wiki, das war ein Forum. Da ist auch der Evan E. wieder mit.
Ach, dann
Der ist in jedem Forum.
Ja, gut, ne? Aber das ist relativ klar. Das ist der Edbert, der auch hier in Bonn unterwegs ist, und der ist vor allen Dingen in Users, also im Forum Users Germany ist der
sehr. Und da war also eine sehr interessante Diskussion. Einer hat geschrieben, es ist inzwischen schon 8000 Mal benutzt worden. Mhm. Und es gibt zwar ein Country, also du musst entschuldigen, wenn ich Englisch nicht
gut sauber ausspreche. Ja, klar, kein Problem.
Weil die es 50 Jahre nicht mehr gemacht
haben. Ich glaube, alle werden dich verstehen.
Danke. Und dann wurde darauf hingewiesen, Suburb ist ja eigentlich, dass man den Vorort nur bezeichnet, dass man also dann einen Punkt setzt und dann dran schreibt, hier ist Spisch, hier ist das. Aber ich fand, wie gesagt, ich fand die Idee sehr interessant, das jetzt so zu lösen. Und ich habe also heute Morgen angefangen und habe schon in einigen, habe ich meine Spuren hinterlassen.
Ja.
Hab dann da, das geht ja relativ leicht durch die Suche-Funktion, gebe ich oben ein, Troisdorf Spisch,
Und dann,
dann zeigt er mir alle Häuser an, wo ich Trotz auf Spieß drin habe.
Jetzt,
dann füge ich ein.
Du redest aber über den JOSM jetzt gerade.
Über den JOSM.
Du hast da den Filter, wahrscheinlich die Filterfunktion benutzt bei JOSM?
Oder? Nee, die Suchfunktion.
Okay.
Die Filterfunktion ist eine zweite Sache.
Okay.
Und dann gibt es ja diesen Einfüge-Button.
Ja.
Dann sage ich Adresse SAP-Aub, Spiech. Geh nach oben, wo dann Trost auf Spiech steht.
Und entfernst das Spiech, genau.
Entferne das Spiech, speichere ab und habe dann direkt 50 Sachen auf einen Schlag umgeändert.
Ja.
Und so kann ich dann sukzessive durch alles durchgehen.
Ja. Du hast gesagt, du hast die ersten Häuser gemappt, indem du durch die Straßen gegangen bist, hast gesehen.
Das, das mache ich allerdings heute auch noch.
Ja.
Also jedes Haus, jede Garage, jeder Baum, der bei mir eingetragen ist, der ist auch von mir besichtigt worden.
Ja.
Jeder Weg, und wenn der nur einen halben Meter breit ist, der ist bei mir begangen oder befahren worden durch Fahrrad oder durch Auto. Es ist nichts drin, was ich nicht, ich helfe mir, indem ich da früher Yahoo, dann kamen ja die Bing-Bilder.
Ja.
Die schon wieder eine Qualität besser waren.
Ja.
Und dann kam ja der Durchbruch mit den Aero-West-Bildern.
Genau, da gab es ja eine Kooperation zwischen OpenStreetMap und Aero-West. Unter anderem Mark Gehling aus Dortmund, ist ein recht reger OpenStreetMap-User und der hier auch unter anderem den Podcast mitarbeitet. Jedenfalls über Mark ist das damals gelaufen, dieser Kontakt zu Aero-West. Und sie haben tolle Luftbilder geliefert, und die wir unter anderem hier für Bonn und Troisdorf und die Region hier auch nutzen konnten, genau.
Ja, ja.
Und wo es ja auch einige lokale Communities gab, die dann es geschafft haben, eigene Server zu installieren mit den entsprechenden Luftbildern drin.
Ja.
Und so haben wir hier für diese Region, haben wir ja hier unter anderem einen Serverplatz, der hier die Luftbilder zur Verfügung stellt.
Und die sind ja ganz hervorragend.
Und damit darunter fiel dann eben unter anderem auch Troisdorf, dass also hier Troisdorf auch gute Bilder bekommen
hat. Wenn ich dann durch die Gegend gehe, die ich damals mit Yahoo gemacht habe, ne? ich muss jedes Haus, jede Straße, jede Ecke muss ich anfassen und muss die berichtigen.
Ja.
Und deswegen habe ich auch wahrscheinlich so eine tolle Statistik, weil ich durch diese alten Sachen nochmal durch muss. Viel neue Sachen mache ich zurzeit nicht, weil ja das Wetter nicht gut ist. Ich bin dann noch in Niederkassel-Lülsdorf.
Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage schon, nämlich die Frage, du sagst ja, du bist vor allen Dingen draußen im Feld unterwegs und bist zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja. Ja.
Das ist im Sommer ja sehr gut möglich. Was machst du im Winter? Wie arbeitest du im Winter auf der Karte?
Im Winter habe ich mir vorgenommen, dass ich also jetzt, weil ich in Lülsdorf angefangen habe, ich möchte das auch zu Ende bringen.
Ja.
Aber ich kann da jetzt nicht jeden zweiten, dritten Tag mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist einmal relativ weit für mich.
Dazu muss man sagen, Lülsdorf liegt halt weiter im Westen von Troisdorf und
das vor sind allen so 20 Kilometer,
ja. Ja, genau. Also das ist schon ganz schön.
40 Kilometer.
Und in der Nähe der Südgrenze von Köln. Das grenzt halt südlich an Köln an.
Schindorf
ist der nächste.
Ich habe deswegen mit Lülsdorf angefangen, weil die Aero-West-Bilder von Köln ganz Stück nach Lülsdorf reinragten.
Ah, ja.
Und dann hat mir Spaß gemacht, habe ich gesagt, ich mach die sind so schön, die Bilder, ich mach die mal, dann fahre ich da hin und dann habe ich die ganz schnell durch. Und dann habe ich irgendwie gedacht, die armen Lülsdorfer, jetzt haben die da oben so ein schönes Stück gemacht und unten ist gar nichts. Also habe ich weitergemacht.
Ja, dazu muss man sagen, momentan Lülsdorf ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt halt den Norden, der ist von dir schon bearbeitet.
Und der Ranzel. Die sind beide, beide sind also...
Sieht hervorragend auf jeden Fall aus. Also man kann sich auf der Karte auch anschauen und direkt dann scheint so eine Art unsichtbare Grenze durch das Dorf zu gehen und da sieht es dann ein bisschen mau aus mit den Daten. Man sieht also ganz genau, wo du schon gearbeitet hast und wo du vielleicht auch hin möchtest.
Das kommt.
Okay. Also meine Herren und meine Damen, die hier an den Hörgeräten ihm nicht, hier an den Audioplayern nicht ihm Lülsdorf wegnehmen, da will er noch hin, der Norbert.
ja, ich mache zurzeit, also wie gesagt, ein bisschen Sparflamme mit Lülsdorf. Aber wenn ich mal ein größeres Gebiet fertig habe, dann werde ich mich ins Auto setzen.
Ja.
Werd dann dahin fahren und werde dann da zu Fuß hingehen.
Okay.
Und dann ist das Wetter nicht so ganz.
Also auch im Winter tatsächlich.
Dann auch im Winter.
Sonst hätte ich vermutet, also manche sagen ja, im Winter ist ihre Strategie eher so Armchair-Mapping, also sprich im Sessel sitzen und über Luftbilder irgendwelche Informationen aus den Daten ableiten.
Oder
du gehst auch ins Feld, also du gehst dann
raus. Oder was man eben bei schlechtem Wetter auch machen kann, dieses Keep Right.
Ja, Fehlersuche, klar, Markanting.
der ist dermaßen enervierend. Aber der hat natürlich recht. Der hat jetzt...
Welche Fehler guckst du dir bei Keep Right an? Was ist das, was dich besonders interessiert?
Doch? Nee, ich lasse mir alle angeben.
Alle? Das sind ja ziemlich viele, die Keep Right
jetzt kommen angibt. Unerwünschte Text.
Ah ja, ja.
Dann habe ich in im Wiki nachgesehen. Bis vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten war dieser Text, den ich benutzte, noch drin. Und zwar heißt das Building Doppelpunkt Typ oder Type.
Ja.
Und dann konnte man irgendwas sagen. Haus, Garage oder sonst irgendwas. Und dieses Building Type ist ersatzlos gestrichen worden. Mhm. Und da ich das aber sehr viel benutzt habe, sind bei mir, wenn ich Keep Right aufrufe, ist meine ganze Landkarte mit blauen Pfeilen durchsät. Ja. Und da arbeite ich mich jetzt so sukzessive durch, die zu eliminieren. Man soll jetzt entweder nur Building Yes sagen, oder es gibt eine Latte von 30, 40 Begriffen, wo man dann also ganz dezidiert sagen kann, Resident, Appartement, Hall oder Hall oder Office, aber nichts damit Doppelpunkt Type.
Ah ja, okay.
Aber seltsamerweise gibt es dann Building Use, Building, wie heißt das Dach? Toile ist französisch. Wie heißt das Dach auf Englisch?
Roof.
Building Doppelpunkt Roof. Da kann man dann reinschreiben, das ist mit Dachpappe gemacht oder das ist mit Ziegelsteinen. Also das ist noch erlaubt.
Ja.
Aber dieses Building Type ist an.
Ich habe die Tagging-Diskussion da nicht
mehr. Ja, ja. Und was, wo anfangs auch Probleme waren, ich habe ja sehr viele Friedhöfe gemappt.
Genau, das sollte man vielleicht den Hörern nochmal sagen. Ja. Also guckt euch einfach mal an, wenn ihr in Troisdorf Mitte seid.
Die 10 Friedhöfe sind so ziemlich alle komplett.
Es gibt einen recht großen, ist das euer Zentralfriedhof?
Der Waldfriedhof, ja.
Genau, der liegt, wenn ihr ins Stadtzentrum schaut und dann ein bisschen nordöstlich davon. Dort liegt der Zentralfriedhof oder der Waldfriedhof.
Waldfriedhof.
Und den hast du erfasst und das sieht ziemlich klasse aus.
Ja.
Da wollte ich dich fragen, wie kommt das Interesse an Friedhöfen zustande? Also,
ja, weil da auch viele Wege sind.
Ja, ja, und es gibt wahrscheinlich keine andere Karte, die sowas darstellt, oder?
Ich bin bei der Stadtverwaltung gewesen und habe dann mal so blauäugig geklopft, ne?
Ja.
Und gesagt, entschuldigen Sie bitte, gibt es eine Möglichkeit, der Waldfriedhof ist so unübersichtlich und ich suche da immer irgendeinen, sagt er, wir sind dabei, das zu kartografieren. Ja, und ich sage, wann kann man, das wird mindestens 2 Jahre dauern. Und ich war 3 Wochen lang, bin ich jeden Tag dahin gegangen.
Du bist 3 Wochen lang jeden Tag auf den Friedhof gegangen?
Jeden Tag auf den Friedhof.
Wie?
Und jetzt, wenn meine Frau kommt und sagt, lass mal zum Friedhof gehen, sage ich habe keine Lust. Ja, aber um nochmal auf Keep Right zurückzukommen. Diese Friedhöfe haben ja die Eigenschaft, dass sie von den Hauptwegen so Stichwege haben.
Richtig, genau.
Die dann teilweise direkt bis an die Mauer oder an den Zaun gehen. Und direkt neben dem Zaun ist dann so eine Straße.
Ja.
Und der Keep Right, der meckert dann an, hier ist ein Tag, der ist nicht mit dem anderen Weg verbunden.
Richtig, da ist so ein Endknoten und der
ist nicht richtig verbunden.
Da
ist ja manchmal ein Meter dazwischen.
Richtig, genau. Ne?
Und dann habe ich mich dann hingesetzt und habe dann ausprobiert. Da muss man dann No Exit Yes sagen. Dann hält er sein Maul, dieser
Blut. Das habe ich in Bonn auch erlebt. Also ich habe mich ein bisschen mit dem Zentralfriedhof hier in Bonn beschäftigt, wo ja doch ein bisschen auch Prominenz liegt, und bin da auch herumgelaufen und habe da auch entsprechend gemerkt, war am Ende doch ein bisschen. Ja, ich war jedenfalls eine Zeit lang nicht gut zu sprechen auf Keep Right, weil ich persönlich verstehe, warum dieser Bug angezeigt wird, weil es tatsächlich ein Hinweis sein kann.
Ja.
Es kann ein Hinweis sein, dass ich vergessen habe, was zu konnektieren.
Ja, ja.
Aber gerade bei Friedhöfen, wo die Wege teilweise nur 1 Meter irgendwie auseinander liegen, ist es einfach, es ist einfach ein falsch positiver Alarm, ne?
Nach welchen Richtlinien soll
richtig, sich, ne? Natürlich, ja klar.
Die müssen knallhart mit ihrem Programm da durch. Und deswegen habe ich jetzt auch diese ganzen Probleme mit diesem Building Type.
Ich habe gesehen, du hast bei dem Zentralfriedhof, du hast da also die
Waldfriedhof.
Bei dem Waldfriedhof hast du die ganzen Treppen erfasst, du hast sogar die Wasserstellen erfasst.
Ja.
Hast du da, also es gibt ja sogar Leute, die erfassen schon einzelne Gräber, habe ich beobachtet.
Nee, das Ich habe dieses anonyme Gräberfeld, das habe ich erfasst.
Ach so, okay.
Weil da kann man die einzelnen Toten nicht erkennen.
Ach so, okay.
Nee, das mache ich nicht.
Okay.
Ich bekomme zwar scherzweise, damals, als ich dann noch diese Computerclubs geleitet habe, dass die dann sagten, kannst du nicht das Grab von meinen Eltern damit reintragen?
Ach so, da wirst du schon drauf angesprochen.
So als Scherz.
Ja.
Ja, übrigens durch diesen Computerclub bin ich dazu gekommen, diese Garagen zu machen. Anfangs habe ich überhaupt keine Garagen gemacht.
Das heißt, du hast auch systematisch Garagen erfasst in Trostorf?
Inzwischen ja. Mhm. Ja, das fing also an, dass ich also erstmal diese Reihengaragen gemacht habe. Wo also 3, 4, 5, 10 Garagen, dann habe ich dann also so einen langen Schlauch gemacht.
Ja.
Und das Ergebnis war dann, man konnte nicht genau erkennen, ist das jetzt ein Haus ohne Hausnummer oder was ist das? Mhm. Und dann habe ich so lange rumexperimentiert. Es gibt ja diesen Theresa, diesen.
Ach, du meinst das Plugin für Jawsome, mit dem man automatisierte Buildings anlegen kann? Ne?
Dann habe ich dann also die ein Rechteck gemalt und habe dem Theresa gesagt 1 bis 7.
Ja.
Dann hat er die. Dann habe ich die Hausnummer.
Dann hat er nummeriert. Objekt, dann hat er das Objekt zerteilt in 7 Unterobjekte und das sind dann die.
Dann habe ich dann die Hausnummern rausgeschmissen, die er dann reintut.
Ja.
Und dann hatte ich als in den Wikis stand dann drin, ich muss schreiben, nicht Building Yes, Building Garage oder Garage.
Mhm. Ne? Ja.
So. Das Ergebnis war aber, genauso wie vorher, da war nur eine längliche, gräuliche Fläche.
Ah ja.
Trotzdem, dass ich also die gesiptelt habe.
Das bedeutet, in den Daten waren das tatsächlich 7 Buildings als Garage.
Im Jawsome konnte man das erkennen, aber auf der Karte waren
also unter Mapnik dann wahrscheinlich
Mapnik nicht. Mapnik war das nicht.
Mhm.
Dann habe ich so lange experimentiert, bis ich herausgefunden habe, wenn ich sage Building Yes, Building Type Garage, dann klappte das. Dann malte der also 1 bis 10 Garagen, konnte ich genau zählen. Und dann konnte man meiner Meinung nach genau sehen, ach, hier ist ein Garagenhof, links sind 10 Garagen, rechts sind 10 Garagen. Dann hat er auch noch den Weg da gemacht, der ist dann auch noch drin. Ne?
Ja.
Und da war für mich klar, das ist eigentlich sehr aussagekräftig. Und dann kam dann von den Leuten, die dann in meinem Club waren, ich habe aber auch eine Garage zu Hause.
Das heißt, die haben dich angesprochen und wollten, dass
Können sie nicht meine Garage auch mit rein? Und dann habe ich dann angefangen, einzelne Garagen zu machen. Bis ich dann irgendwann zu einem Punkt kam, habe gesagt, jetzt muss ich sie alle machen. Dann habe ich alle Garagen gemacht.
Du hast alle Garagen in Trostorf erfasst inzwischen?
Ich würde sagen 95%, ja. Und dann habe ich vor lauter Beklopptheit habe ich dann irgendwann auch mit den Bäumen angefangen. Die Bäume, die einzelstehenden Bäume, also Alleebäume oder auch ganz also so Solitärbäume.
Ja.
Da habe ich dann die Karte ausgedruckt und man kann ja dann sehen, ach, das Haus Nummer 17, da steht der, habe ich dann, und dann mit diesen ROS-Bildern sowieso, da sieht man.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das ist ja, darüber kann man ja auch
da sieht man,
Bäume erkennen.
Es sei denn, dass die Baumkronen so zusammengewachsen sind, dann kann man natürlich nur so ein grünes Band sehen.
Es kommt natürlich darauf an, ob die Fotos im Sommer oder im Winter geschossen worden sind.
Ja, aber mit Hilfe der Karte und ich gehe ja rum und sehe, der Baum, da bei 17 ist ein Baum, bei 21 ist ein Baum, auf der anderen Seite ist einer bei 3 und so weiter. Dann habe ich die eingezeichnet und der Baum, der bei mir drin ist, der steht auch da.
Ja.
Ich kann natürlich nicht dafür garantieren, wenn nächstes Jahr das Grünflächenamt kommt und säbelt den Baum ab, dann bleibt der bei mir noch stehen.
Ja.
Das ist ja mit allem so.
Da wollte ich dich mal fragen, wie bleibst du denn da up to date? Du hast jetzt, die Karte sieht unheimlich vollständig schon aus in Trostorf. Wie bleibst du denn up to date? Wie bekommst du mit, wenn sich was ändert?
Ja, es gibt Zeitungen, vor allem die Reklamezeitungen, da wird sehr viel annonciert.
Ja.
Da steht zum Beispiel drin, ich habe mein Friseurgeschäft übergeben an sowieso.
Ja.
Dann habe ich also einen Hinweis, jetzt gehe ich mal in die Sowieso-Straße, da steht jetzt der Friseur, Herr Kitt oder was, und der hat jetzt einen anderen Inhaber und auch einen anderen Namen. Trage ich das schnell
an. Das heißt, für dich sind so Annonce-Blättchen, also Anzeigenblätter, sind für dich eine gute Quelle, um auf Up-to-Date zu bleiben.
Oder wie jetzt
für
in,
Points of Interest.
In Eschmar, da wird die Buchhandlung Breuer am 17. November eröffnet. mit Hausnummer, mit allem.
Ja.
Also habe ich die direkt eingetragen. Dass die schon vier, fünf Tage vorher drin ist, das ist egal. Oder ich habe dann, in Troisdorf gibt es das, der Rundblick. Da sind die offiziellen Mitteilungen von der Stadtverwaltung mit dabei.
Ja.
Da war unter anderem jetzt drin, dass in Kriegsdorf, da gibt es ein Neubaugebiet im Schonsfeld. Da gibt es also keine Bilder von Aero West, auch nicht von Bing. Die habe ich mir also so mühsam aus einem Bauplan rausgesucht. Da von der Baufirma, die haben da so Bauskizzen reingemacht.
Wo haben die reingemacht?
Im Internet. Da komme ich natürlich offiziell dran. Und da war also eine Mitteilung, dass sie jetzt hingehen und die Sowieso-Straße wird jetzt fertig gemacht. Das wird eine verkehrsberuhigte Straße mit Gehwegplatten. Und die Sowieso-Straße, das wird eine Durchgangsstraße, die wird dann also asphaltiert. Und dann habe ich das alles ganz schnell reingemacht. Bisher war das immer Highway Construction.
Ja.
Ne? Wird ja dann besonders. Und so halte ich mich dann immer auf dem Laufenden. Und ich laufe natürlich noch sehr viel rum. Ich gehe spazieren, mit meiner Frau gehe ich spazieren. Hier bei uns in der Innenstadt, da ist jede dritte Woche ist irgendein Geschäft, was wieder zumacht und wieder neu aufmacht. Das halte ich dadurch up to date. Alles kriege ich nicht. Also das wird wohl irgendwann mal, muss mal jemand, der da wohnt, dann mal sich da bereit erklären, die Sachen dann mal zu pflegen, wenn ich es dann nicht mehr schaffe. Ich habe ja auch zum Beispiel, der Jonas, der hatte mich mal angesprochen, da gibt's im Bergischen Land einen Ort, der heißt Hausen.
Okay, das sagt mir nichts, aber
hat mir auch nichts gesagt. Da ist aber von OpenStreetMap überhaupt nichts.
Ja.
Das ist nur die Durchgangsstraße und sonst gar nichts.
Und jetzt ist da schon jetzt, was?
Ja.
Du warst dort.
Ja, natürlich. Da habe ich mir dann einen Bekannten, der ursprünglich Interesse für OpenStreetMap hatte, habe ich mich mit ihm verabredet. Da sind wir dann dahin gegangen. Und dann haben wir mit Hilfe der Bing-Bilder haben wir so Vorarbeiten gemacht. Dann sind wir dann da durchgegangen, haben dann die Häuser berichtigt, die Hausnummern aufgeschrieben und sind dann von wachsamen Nachbarn dann angesprochen worden, was wir machen.
Das ist überhaupt ein spannender Punkt.
Das ist ein sehr spannender
Punkt. Wie gehst du denn damit um?
Ursprünglich habe ich ganz stolz erzählt, ja, wir sind von OpenStreetMap und dann habe ich dann den Flyer genommen, darf ich Ihnen den Flyer geben?
Also es gibt einen Flyer von der Geofabrik und den hast du wahrscheinlich dann auch verteilt bei der Gelegenheit.
Und das ist komischerweise geschlechtsbezogen.
Ach.
Bei Männern kann man da schon Interesse erwecken. Bei Frauen, da gehen die Rollladen runter und sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Die vermuten Google Map dahinter.
Also Google Street View wahrscheinlich oder
Google Maps. Ja, irgend sowas. Nein, ich möchte nicht, dass Sie mein Haus aufzeichnen. Tun Sie das bitte weg. Dann habe ich mal versucht, ich habe ja immer mein Navigerät dabei.
Aber wie reagierst du denn dann, wenn die dir das dann sagen? Sagst du dann okay und
Nee. Ich sag, das ist, wenn Sie das wünschen, tue ich das weg. Aber ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie mal vielleicht morgen oder übermorgen mal drüber gucken. Es steht in OpenStreetMap nur Sachen drin, die sowieso für jeden sichtbar sind. Da ist also nicht irgendwas Geheimnisvolles, was da hinter Ihrem Garten passiert. Und dann habe ich auch öfters schon mal gesagt bekommen, ja gut, dann machen Sie mal. Was sehr schön ist, wenn ich von einem Herrn angesprochen werde, dann kann ich sagen, ich habe ein neues Navi und das teste ich aus. Deswegen fahre ich jetzt hier langsam rum und dann, oh ja, darf ich mal sehen? Oh, das ist aber interessant.
Ne? Das heißt, du sagst dann gar nicht, dass du da was erfasst,
sondern
du sagst dann...
Nee, ich habe mir das inzwischen abgewöhnt.
Ja.
Also, ich habe inzwischen einige Strategien, ich weiß nicht, kann das überhaupt gesendet werden?
Ja, ich denke schon, ja klar.
Dass ich zum Beispiel sage, wenn ich von Leuten angesprochen werde, zum Beispiel bin ich mal in eine Sackgasse gefahren, verkehrsberuhigte Sackgasse, reingefahren, stand da eine Frau im Garten, arbeitete, bin ich wieder rausgefahren. Entschuldigen Sie bitte, suchen Sie hier was? Ich sage, nein. Ja, warum fahren Sie denn jetzt hier durch? Haben Sie denn vorne nicht dieses Schild gesehen? Sackgasse? Habe ich gesagt, ja, das habe ich gesehen. Aber es gibt sehr viele Sackgassen, da kann man als Radfahrer trotzdem durchfahren. Ja, dann wäre da aber ein Schild unten dran. Ich sage, nee, das ist aber noch lange nicht überall. In vielen Fällen ist das Schild noch nicht montiert, weil das ist was ganz Neues ist. Ich habe einfach mal geguckt, wie sieht das hier aus.
Ja.
Und dann bin ich also rausgegangen und dann hat sie noch hinter mir hergeblickt. Ne?
Ja.
Und was man sehr gut machen kann, dass man sagt, ich suche in der Gegend eine Wohnung. Und jetzt gucke ich mir an, wo ist hier die nächste Haltestelle? Ist hier irgendwo ein Laden oder ein Doktor? Oder sind hier irgendwo welche Gewerbebetriebe, die mir nicht... Ach so, ja, ja, dann kann ich Ihnen aber sagen, da ist ein ganz toller Doktor. Und dann fangen die an zu erzählen. Also da kann man relativ gut mitmachen.
Ja.
Und was auch möglich ist, meine Frau, wie gesagt, die hat Parkinson und die kann nur noch sehr schlecht gehen.
Die nimmst du mit auf manche
Die nehme ich dann mit.
Ah ja, das heißt, ihr geht dann zu Fuß.
Und dann gehen wir dann zu Fuß oder sie mit dem Rollator sogar.
Ja.
Und ich habe dann mein Zettelchen in der Hand und dann können wir mal ab und zu stehen bleiben und dann...
Dann blickst du dich kurz um und schaust.
Hausnummer 17a. Ja, das Problem ist dieses gerade in diesen Einfamiliengegenden, da wird unheimlich viel eingebrochen.
Ach so.
Ne? Und die Leute sind zu Recht, sind die empfindlich. Und wenn da ein fremder Mann langsam Notize schreibend durchgeht, da würde ich auch misstrauisch werden. Und aus dem Grunde kann ich die Leute verstehen.
Ja,
ich muss einfach vorsichtig sein. Und wenn das so eine Hochhaussiedlung ist, da habe ich überhaupt keine Probleme mit.
Ja.
Ne? Da geht sowieso schnell, dann ist da nur eine Hausnummer.
Ja, ja, klar. Ne? Aber was ich auch beobachtet habe, ab und an, wenn ich mappe, also ich bin ja bei weitem nicht so aktiv wie du, dass mich Leute ansprechen. Und häufig habe ich den Eindruck, kommt das daher, dass wir halt einmal, ich glaube, war das der letzte Sommer oder der vorletzte Sommer, wo wir diese unsägliche Diskussion in Medien hatten zum Thema Google Street View. Da hat ja Google so Autos durch die Innenstädte geschickt und hat Fotos gemacht und die Leute wollten nicht, dass ihr Haus gezeigt wird.
Ja, ja, natürlich.
Ich habe den Eindruck, dass viele Leute, wenn man ihnen versucht zu erklären, worum es bei OpenStreetMap geht, verstehen gar nicht, dass wir gar nichts mit Google Street View zu tun haben. Und da gibt es, glaube ich, ein gewisses Verwechslungspotenzial.
Ja,
wenn ich dann erkläre, dass ich gar keine Fotos mache und eigentlich nur eine Karte zeichne und gar nicht.
Ja, und das ist schon zu viel.
Ja. Also dann geht's meistens noch, aber ich finde es ganz bemerkenswert, dass es doch da sehr viele Vorbehalte gibt. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Es kann sein, dass in anderen Gegenden das anders ist und vielleicht haben ja auch andere Mapper andere Strategien. Kann ja unseren Hörern sagen, falls ihr da irgendwie tolle Ideen habt, was man da erzählen kann, schreibt es einfach mal in die Kommentare.
Ich bin auch einmal von einem Herrn, der im Wohnzimmerfenster stand, nach draußen guckte, der ist dann rausgekommen, ist hinter mir hergegangen.
Ach, okay.
Und ich habe dann natürlich gar nichts mehr gemacht. Bin dann einfach weiter, mehrere Straßen weiter, habe gar nichts gemacht.
Und der hat dich weiter verfolgt, oder?
So zwei Straßen weiter. Der hat einfach mal geguckt, was macht der Kerl da? Der ist fremd hier. Das sind meistens diese Sackgassen, wo dann 5 oder 6 Einfamilienhäuschen stehen.
Ja.
Da kennt ja jeder jeden.
Ja, ja.
Ja. Ich habe auch schon mal gesagt, ich suche den Matthias Schmitz, ich weiß nicht mehr die Nummer. Der muss hier irgendwo wohnen. Nee, Matthias Schmitz, nee, den kennen wir nicht. Da haben sie sich da nicht vertan? Ich sag, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich mich vertan. Also
Matthias Schmitz ist doch schön allgemein genug, dass man ihn auch vermuten könnte, in jeder Sackgasse zu wohnen.
Ja, kann natürlich sein, dass ich genau einen erwischt habe.
Du bist aber ohne Kamera oder ohne Fotoapparat unterwegs.
Mache ich nicht mehr.
Ach, hast du mal gemacht?
Das habe ich mit Jonas anfangs haben wir das gemacht. Mhm. Wir haben aber nur so zum Beispiel so Poller gefotografiert oder die Verkehrsschilder, die haben wir fotografiert.
Das ist zu auffällig dann oder ist das für dich unpraktisch, einfach vom dem Arbeitsprozess her?
So jetzt sowohl als auch.
Ja.
Ja. Wenn die Bilder müssen dann wieder eingeordnet werden, die müssen dann synchronisiert werden mit dem Text. Und da habe ich immer anfangs Schwierigkeiten gehabt. Da hat immer der Jonas helfen müssen.
Und also man muss die Uhren abgleichen und dann kann man über einen GPS-Empfänger
Wenn da ein Schild steht, Durchfahrt verboten, landwirtschaftlicher Verkehr erlaubt, dann mache ich einen Kringel und schreibe Land rein.
Ah, verstehe. Du hast Land. Also schon ein eigenes System entwickelt für deine.
Ich weiß also zu Hause, hier ist Durchfahrt verboten oder nur für Anlieger. Da schreibe ich Anl.
Ja.
Ich mache also irgendwelche Abkürzungen oder ich mache so ein Schild, wo FR steht. F für Fußgänger, Bindestrich R für Radweg.
Ja, ja. Also gerade wenn man mit der Kamera unterwegs ist, haben die Leute natürlich noch eine leichtere Assoziation zu Google Street View. Ich habe das mal gemacht, ich habe mal auch Stolpersteine erfasst. Also es gibt andere in Bonn, die deutlich mehr Stolpersteine erfasst haben. Ja. Stolperstein, das ist ja so ein Kunstprojekt, das an die deportierten Juden erinnert. Ja. Und es gibt hier in der Nähe,
die sind bei uns in Troisdorf, glaube ich, alle komplett drin.
Ja, und wir müssen in Bonn zurzeit auch vollständig sein. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich hier in der Nähe einige Steine, die ich erfassen wollte, und die habe ich auch erfasst. Aber ich habe zuerst mal geschaut, okay, was ist die Adresse, und habe mir dann tatsächlich ungefähr zusammengerannt, wo das sein kann, und bin dann mit der Digicam los, weil ich fotografiere die Steine dann ab, bevor ich sie
erfasse.
Und das Problem war, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat dann so einen Sucherblick, ja, man richtet den Blick nach unten auf den Boden und schaut dann, wo sind die Steine. Und ich bin dann entlang gelaufen. Und zwar war das hier in der Immenburgstraße in Bonn.
Ja.
Nun muss man dazu wissen, also die Hörer, die jetzt nicht aus der Region kommen, die werden das vielleicht nicht wissen, aber Immenburgstraße, das ist auch der Ort, wo das Bonner Bordell sich befindet, ja. Und jetzt rate mal, wo sich der zu erfassende Stolperstein befand.
Direkt vor dessen Tür?
50 Zentimeter vor dem Eingang zum Bordell.
Oh Gott.
Und ich hatte meinen Blick nach unten gerichtet, suchte mit der Digicam und habe den Stein gefunden, kniete mich nieder und machte ein Foto, stand auf mit der Digicam und stand dann 50 Zentimeter vom Eingang entfernt mit der Digitalkamera, sah mich dann um, irgendwie die ganze Szenerie, es war früher Abend, schien erstarrt zu sein, also die Freier, die da entlang kamen, den Bürgersteig, guckten mich an, die Taxifahrer guckten mich an und ich habe nur gedacht, was für eine bescheuerte Aktion.
Ja.
Aber ich bin dann mit schnellen Schritten weitergegangen und so beschleunigt dann, je weiter ich wegkam, aber es hat mich auch keiner angesprochen. Die Leute waren bloß doch sehr erstaunt. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Gegenden, wo es vielleicht ungünstig ist, mit dem Fotoapparat zu mappen. Aber ich wollte dich noch fragen, du hast jetzt gesagt, du hast besonders viele, du hast, also Garagen waren so eines deiner letzten Steckenpferde, Bäume hast du erfasst, da hast du eine eigene Strategie, wie die du dir erfassen kannst.
Ja,
hast du die schon geschildert oder kannst du das
die habe ich geschildert.
Okay.
Ich habe anhand der Häuser, die ich ja schon erfasst habe, kann man ja genau sehen, der Baum steht zwischen 19 und 17, genau an der Grenze zwischen den beiden Häusern oder genau vor 19. Dann kann ich die ja genau einmalen.
Ja. Okay. Also wenn da mal so eine Lücke ist, meinetwegen, du hast dann irgendwie so einen Streifen von 10 Bäumen und dann siehst du Nummer 8, da müsste einer sein, da ist eine
Lücke.
Da
wird ein Nichtbaum gezeichnet.
Aha.
Das ist ein Nichtbaum.
Okay. Aber ansonsten, deine Ausrüstung besteht tatsächlich, du hast ein Garmin, nehme ich an, oder ein GPS-Gerät.
Ja.
Und ein Notizbuch. Und das ist alles. Hast du schon mal mit Walking Papers gearbeitet? Also das ist so ein, hast
Nein.
du nicht? Okay, gut.
Nein.
Das wäre so ein Service, da kann man sich dann.
Nein, wie gesagt, ich bereite mich am, an PC vor, mit Hilfe der Bing oder Aero West Bilder mache ich also schon mal das grobe Gitter für die Straßen und man kann ja auch die Häuser erkennen. Dann drucke ich das aus und das nehme ich mit. Und dann gehe ich mit dem Garmin die Wege ab und die Häuser, da schreibe ich dann die Hausnummern rein.
Ja.
Und dann gehe ich nach Hause und dann wird das nachgetragen.
Ja. Gibt es irgendwelche Tools, die du besonders gerne genutzt hast? Also du hast gesagt, du hast natürlich JOSM benutzt, du hast KeepRight, machst du zur Bugsuche. Was benutzt du sonst noch so?
Wie heißt das? Schokokeks.
Ach, das gibt es
OpenStreetBugs,
OSM-Bugs, genau.
Das habe ich anfangs mal versucht. Ich habe überhaupt die Probleme. Ich verstehe den nicht, der da den Bug gesetzt hat. Was will der eigentlich?
Okay, die Fehlerberichte sind dir nicht präzise genug häufig.
In vielen Fällen. Und ich habe also sehr lange da nicht mehr reingeguckt.
Ja.
Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht sollte ich mehr reingucken.
Aber ist ja auf jeden Fall schon mal ein interessantes Statement, dass da also offenbar aber manche Bugs nicht präzise genug beschrieben sind.
Da komme ich jetzt auf einen Punkt, der es fehlt im Grunde genommen die Möglichkeit, Leuten, die mit OpenStreetMap nichts zu tun haben, die aber trotzdem vielleicht ein gewisses Interesse haben, mal ein bisschen Reklame zu machen. Leute, es gibt OpenStreetMap, das ist der wesentlich bessere Ersatz als Google Map. Und dann gibt es sogar eine Möglichkeit, ihr könnt selber, wenn ihr Fehler seht, könnt ihr die eingeben, dass man da mal ein Fernsehen oder eine in der Zeitung oder im Radio einen Bericht macht, dass das ein bisschen besser bekannt wird. Die Leute kennen alle nur Google.
Ja, ne? Wobei sich hat, da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Es gab ja doch sehr viel Presseberichte auch zum OpenStreetMap.
Die fallen aber nicht so sehr auf.
Ja, okay. Und
was ich,
also vielleicht liegt das natürlich daran, dass ich dann irgendwie, mir fallen sie natürlich auf, ja. Weil wir die auch, ja. auch bei der Wochennotiz auf blog.openstreetmap.de darauf verweisen, verlinken. Aber vielleicht ist es ein Wahrnehmungsproblem, das kann natürlich sein.
Also was ich festgestellt habe, dass es jetzt immer häufiger vorkommt, wenn man in irgendeine Seite kommt und es wird auf Karten verwiesen. Da steht dann drin, Google Map oder OpenStreetMap.
Ja.
Dass das auch schon mit auftaucht.
Ja.
Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Da gehen die Leute nach Google Map und anschließend nach OpenStreetMap und dann gehen die nie mehr wieder nach Google Map.
Je nachdem, auf welcher Landschaft, wo sie sich die Daten anschauen.
Ja, ich würde sagen, die OpenStreetMap Links, die werden nur da gesetzt, wo es sich lohnt.
Ja, also wo die Daten
herkommen. Wenn also so irgendwie so ein bisschen Sibirien oder was ist, also wo gar nichts ist, da wird gar nicht verlinkt.
Ich meine, du sagst wenig Öffentlichkeit. Ich frage mich, es gibt ja einerseits natürlich das Anbieten von Daten. Offenbar gibt es immer mehr Firmen und öffentliche Einrichtungen, die tatsächlich diese Daten auch nutzen, um Karten zu erstellen und dann auch anzubieten.
Die Stadt Köln zum Beispiel.
Ja.
Die benutzt offiziell jetzt OpenStreetMap.
Ah ja. Mhm. Aber die das ist das eine. Das andere ist natürlich wie neue Nutzer gewonnen werden können, beziehungsweise, wenn wir jetzt über OpenStreetMap sprechen.
Interessenten zumindest.
Ja.
Also ich spreche jetzt noch nicht mal von neuen Mappern, sondern Leute, die genau, gezielt benutzen und eventuell sogar diese Bugs mal setzen.
Genau, das wäre nämlich der zweite Punkt. Ne?
Denn heutzutage hat ja, ich würde sagen, die 65% oder 75% der Leute, die haben einen PC, die können im Internet sich bewegen und die würden also ohne weiteres diese Bugs mal aufrufen können und können in ihrer Heimatgemeinde da vielleicht mal Hilfestellung leisten. Weil ja wirklich, ich kann ja als Mapper nicht alle 3 Monate immer in dasselbe Gebiet gehen, um zu sehen, hat sich da jetzt wieder was verändert und
ja, klar. Also dieser Rückmeldekanal, der niederschwellig sein sollte für die Leute, die jetzt nicht in technische Details rein wollen, die aber die Karte oder die Gegend gut kennen und sehen, da ist etwas, was auf der Karte ist und was irgendwie nicht stimmt.
Ja.
Die sollten eine niederschwellige Möglichkeit haben, das zu melden. Das will ja auch OpenStreetMap-Bug sein. Aber offensichtlich ist das, es ist ja bisher auf der normalen Seite von openstreetmap.org nicht präsent.
Ja, ja.
Man muss den Service also kennen, damit man diese Bugs einträgt. Ja. Daran, glaube ich, wird zurzeit gearbeitet, an einer Integration oder an einer möglichen Integration von so einem einfachen Reporting-Tool auf die Hauptseite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Das werden die Wochennotizleser wahrscheinlich wissen. Die einfache Möglichkeit, Fehler rückzumelden, das ist das eine. Aber die andere Sache ist natürlich die, wie kann man sicherstellen, dass die Qualität dieser Rückmeldung so hoch ist, dass man mit der auch was anfangen kann als Mapper, ne?
Ja.
Und das, denke ich, sieht man bei OpenStreetMaps ganz gut, dass das ein Problem ist, was irgendwie bisher nicht groß gelöst ist, ne? Also man kann sehr leicht Bugs eintragen, wenn man den Service kennt, aber die Qualität der Rückmeldung oder der Bug-Reports schwankt halt ganz stark. Das ist so mein Eindruck. Ich weiß
nicht.
Also offensichtlich teilst du den dann auch. Ansonsten, was wären so deine Vorstellungen, wie sollte es weitergehen mit dem Projekt? Oder wenn du jetzt an Troisdorf denkst und an deinen Kartenausschnitt, was wären denn so Zukunftsprojekte für dich sein? Wo möchtest du hin?
Ja, ich habe 25 Jahre, bevor ich nach Troisdorf zog, im Süden von Köln gewohnt.
Ja.
Und habe da auch angefangen, habe dann da Warnheide und Lind gemacht. Was für mich da fehlt, das sind diese kleinen Rheindörfer, Langel, Zündorf, Libur.
Das muss man sagen, die liegen alle nördlich von Troisdorf, die schließen sich.
Nördlich von Troisdorf, aber die sind mir sehr gut bekannt, weil ich, wie gesagt, 25 Jahre da gearbeitet habe.
Ja.
Und ich bin da sehr viel mit dem Fahrrad rumgefahren.
Und das wäre jetzt so deine nächsten Gebiete, die du vorgenommen hast.
Ich werde jetzt erstmal hier Lülsdorf und Ranzel versuchen, fertig zu machen.
Und ansonsten, also das ist ja jetzt, das ist ja sozusagen jetzt die Karte, also wo du, in welche Region du hin möchtest. Gibt es auch so inhaltliche Wünsche oder würdest du sagen, bestimmte Objekte, die du dir wünschen würdest, dass es dafür jetzt mal ein Tagging-Schema gibt oder irgendwelche Objekte, die dich besonders reizen, die du noch nicht irgendwie angefasst hast oder Wünsche an die Softwareentwicklung oder all dergleichen?
Ja, da ist ja jetzt vor kurzem ist ja dieses was du mir da zurückgeschickt hast, dieses ich weiß nicht, ob der Paul das gemacht hat.
Paul hat vor kurzem einen Artikel auf blog.openstreetmap.de veröffentlicht, wo er vorstellt, eine bestimmte Funktion von JOSM, und zwar kann man die Visualisierung der Daten umstalten. Man kann zwischen verschiedenen Visualisierungsmodi wählen.
Ja, das auch.
Es gibt
auch
einen Visualisierungsmodus, da kannst du dir anzeigen lassen, welche Gebäude zu welcher Straße gehören, und darüber kann man sehr leicht Fehler beim Address-Tagging feststellen.
Da wollte ich nachhaken.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass man, dass der Entwickler, oder ob das jetzt der Paul oder sonst jemand ist, dass der hingegangen ist und hat gesagt, die Straße, die mit A anfängt, ist in blau. Mhm. Die Straße, die mit B anfängt, ist in rot.
Ja.
Wenn jetzt aber die Bachstraße und die Brüsseler Straße zusammenstoßen,
aha,
dann haben die beide die gleiche Farbe.
Ah ja, okay.
Das ist mir jetzt an mehreren Stellen schon aufgefallen, dass also zwei Straßen, die unterschiedliche Namen haben,
ja,
das gleiche Farbschema haben und dann natürlich schlecht erkennbar sind.
Ja, klar.
Da müsste also irgendwie, ich weiß nicht,
Ist mir noch nicht aufgefallen, aber das ist sicherlich was man an die Entwickler zurückgeben kann.
Das müssen wir an die Entwickler zurückgeben. Das war also wirklich eine Sache, die ist mir jetzt mehrmals aufgefallen. Ich benutze es sehr viel. Es ist auch sehr schön. Ich habe auch schon mal Fehler festgestellt, dass ich also das Problem hatte, ich wollte einen Straßennamen in ein Haus eingeben, gebe den ersten Buchstaben ein und dann bietet mir der JOSM ja dann irgendeine Straße an.
Ja.
Und wenn ich dann nicht aufpasse, drücke ich die Return-Taste und dann ist die Straße drin. Und da habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen gefunden. Durch dieses seltsame dieses schöne Farbschema, ach, da sind ja die falschen Straßennamen drin. Ne? Also das ist ja eine sehr hilfreiche Sache. Nur wie gesagt, da müsste also noch vielleicht noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn also zwei Straßen zusammenstoßen, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen, haben die auch die gleiche Farbe. Und deswegen vermute ich, dass sie einfach gesagt haben, die Straße fängt mit A an, kriegt die also die Farbe. Die Straße fängt mit Z an, dann kriegt die Straße.
Ja.
Ist leichter zu programmieren, als dass man vielleicht sagt, also ich könnte mir vorstellen, ich habe ja meinen Ausschnitt, analysiere, da sind 7 Straßen.
Ja.
Die hole ich mir raus, guck mir die an und dann sage ich, die Straße rot, gelb, grün, blau, weiß. Ja, und dann kann also so eine Kollision nicht mehr kommen.
Ja, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie das implementiert ist, aber da müssen wir wahrscheinlich die Entwickler mal fragen.
Wenn das mal weitergegeben werden könnte und die könnten sich da vielleicht Gedanken machen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt. Aber das sind, wie gesagt, Grenzfälle. Aber die sind mir jetzt ein paar Mal aufgefallen.
Ansonsten habe ich noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, wo ich hier gerade auf diese Visualisierung von Ito schaue. Das ist ja hier eine Region, die sehr dicht schon erfasst worden ist und wo sehr viele Daten existieren. Da kommt man ja auch zwangsläufig mit anderen Mappern während der Arbeit in Kontakt.
Ja.
Was sind also deine Erfahrungen? Also gab es schon mal so kleinere, ich will nicht sagen Auseinandersetzungen, aber gab es schon mal Diskussionen mit anderen Mappern in der Region?
Nein.
Oder hast du...
Nein, ich habe also mehrmals habe ich Mapper angeschrieben, die ich in meinem Gebiet gewildert haben. Sagen wir mal so. Also bitte, das ist natürlich nicht mein Gebiet. Mhm. Und habe also festgestellt, dass das nicht meinen Ansprüchen genügt, weil die nicht so in die Tiefe gegangen sind.
Ja.
Dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, so und so, hier, darf ich dein Gebiet verbessern?
Ja.
Und ich habe immer positive Rückmeldungen bekommen, selbstverständlich, und ich bin dann nochmal durchgefahren
Das heißt, es gab da bisher auch nur positive Rückmeldungen und keine Streitigkeiten.
Ja. Ja, ein einziges Mal, da habe ich einen Telefonanruf bekommen.
Aha.
Ging ja nicht.
Ja.
Ich habe eine Meldung bekommen, er hätte einen Bekannten, der würde nur Mist machen, der hat also da und da, gucken Sie sich das bitte mal an, hat dem alles kaputt gemacht. Und das war dann da am Lieblarer See, hat der die ganzen Wege zerrupft.
Ja.
Und dann habe ich zuallererst den Bernd angeschrieben, habe ihm gesagt, kannst du das rückgängig machen, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und dann habe ich dem Mann, der das, habe ich dann geschrieben, so und so ist das, er soll doch seinen Bekannten bitte sagen, er soll da vorsichtig sein. Vielleicht könnte er sich mal mit einem von uns in Verbindung setzen. Wir würden ihm gerne helfen, dass er da etwas, aber einfach da so rumhasardieren, das würde uns unheimlich viel Arbeit machen. Das ist der einzige Fall gewesen,
ja,
wo ich also negativ, aber was heißt negativ? Der hat sich dann, dieser Hasardeur, der hat sich dann nie mehr wieder gemeldet.
Ja.
Ich meine, der Bernd, der kann, glaube ich, sehr viel erzählen über Leute, die sich da ein bisschen widerspenstig zeigen.
Ja.
Die also ihren eigenen Kopf haben, die sagen, ich mache das so. Zum Beispiel, ich mache grundsätzlich, weil ich damals mal eine Auswertung gesehen habe über die Beleuchtung. Ist die Straße beleuchtet? Ist der Weg beleuchtet? Ja, nein. Da gab es mal, das glaube ich, das hast du mir sogar zugeschickt, so eine Auswertung. Und das sah da, wo es benutzt worden ist, sehr schön aus. Ne? Da waren dann,
ja,
die weiß, blau und dann die anderen, die waren grau.
Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Service das war. Ich glaube, es war auch von Ito, aber
ja,
das,
ja,
kann sein, dass ich mich da gerade irre.
Auf jeden Fall habe ich dann seitdem, der Bernd hat mir damals mal gesagt, du kannst davon ausgehen, wenn das eine geschlossene Ortschaft ist, dann ist die Stadtverwaltung oder der Ort gezwungen, es muss beleuchtet sein. Aber es gibt dazwischen immer wieder Wege, die unbeleuchtet sind.
Mhm.
Und das würde sich sehr anbieten, wenn man dann also dann eine Auswertung hat, zu sehen, in dem Park sowieso, da ist ein Hauptweg beleuchtet, alle anderen Nebenwege sind nicht beleuchtet. Ich habe damals also einfach gesagt, gut, ich gehe grundsätzlich hin und sage, lit yes, lit no.
Mhm.
Und da habe ich mal jetzt vor kurzem ein Schreiben bekommen und der hat,
gibt's einen User, der
hat sich gewundert, wieso ich denn da so etwas mache. Wieso ich denn Lit No schreiben würde?
Seid ihr auf, habt ihr eine Ebene erreicht, wo ich da verständigt habt, oder?
Nee, ich hatte den Bernd angeschrieben, ob er ihn kennt, und er sagte, ja, aber lass dich bitte nicht beirren. Denke mal an die Frau, die nachts um 10 Uhr durch den Park geht und sehen will, wo ist ein beleuchteter Weg oder muss ich um den Park rumgehen? Dann wird die dir dankbar sein, dass du da Lit No geschrieben hast. Bleib da bitte bei. So hat der Berndchen geschrieben.
Du hast eben erwähnt, es sind auch mal durch einen Hasardeur Daten zerstört worden, den Boden wie wiederhergestellt. Sowas passiert natürlich immer mal wieder, auch zum Beispiel in Bonn. Jedenfalls ist das die Region, über die ich dann eher Bescheid weiß. Nun gab es ja auch vor kurzem den sogenannten Lizenzwechsel.
Ja.
Infolgedessen ja auch,
ja,
Daten wieder entfernt worden,
ja,
sind. Gab es Auswirkungen davon in Troisdorf?
Habe ich nicht festgestellt.
Das heißt,
ich habe im Vorfeld habe ich aber auch selber repariert.
Ja, das heißt, du hast schon im Vorfeld geschaut, was denn
wegfallen, ja, ja,
würde.
Es,
und
es, dann, es wurde ja angezeigt, was wegfallen würde.
Ja.
Und das habe ich dann auch mit Bernds Hilfe habe ich dann das entfernt und neu eingezeichnet, so dass eigentlich bei uns überhaupt nichts Negatives passiert ist durch den Lizenzwechsel.
Ja, okay, klasse. Dann wollte ich ihn noch fragen, du hast eben erzählt, du gehst dann mit deiner Frau häufig.
Schon mal, ja.
Schon mal.
Nicht häufig.
Daten erfassen. Was sagt die eigentlich zu deinem Hobby?
Soll ich das sagen?
Ja, bitte.
Spinnst du eigentlich? Aber sie ist so tolerant und akzeptiert, dass sie kennt mein Hobby, sie weiß, wo ich bin. Also sie braucht sich keine Sorgen zu machen um mich, dass ich irgendetwas mache, was ihr nicht gefallen könnte. Ich sitze etwas zu viel am PC für ihre Verhältnisse.
Ja.
Weil ich ja dann die Sachen, die ich jetzt erfasst habe, die möchte ich so schnell wie möglich in den PC reinkriegen, weil ich auch nicht immer über alles Notizen mache. Ich habe dann also einfach nur im Gedächtnis, ach, da ist noch so ein Abfalleimer stand da in der Ecke, ne, und da muss ich den noch ein, und dann komme ich nach Hause und dann setze ich mich direkt an die Kiste und dann hänge ich da wieder eine Stunde und dann entdecke ich wieder irgendetwas, ach, da muss ich noch, und dann sind es auf einmal 2 Stunden, dann sind es 2,5 Stunden und dann, ja.
Dann da fühlt sie sich schon vernachlässigt.
Ja, natürlich. Aber sie ist.
Und deine Altersgenossen? Also.
Ja, ich kenne niemanden, der in meinem Alter sowas macht.
Und ansonsten deine Erfahrung mit der Community, sofern du Erfahrung gesammelt hast, gibt es da irgendwelche Generationenkonflikte oder so? Aber nicht, ne? Also eigentlich.
Nee.
Okay. Gut, das wollen wir hier nur noch festhalten. Wenn ich das hier sage, dann
glaubt also, das vielleicht nicht. Da tut's ja jeder jeden und da geht also sehr locker zu und ob dann ein 30-Jähriger oder ein 50-Jähriger ist, das merkt man überhaupt nicht.
Ja.
Wir haben ja alle die gleichen Interessen.
Ja.
Das ist das Schöne. Und ja. Niemand arbeitet gegeneinander. Im Gegenteil, wenn ich mich zum Beispiel an diese letzte Inhouse-Mapping-Party erinnere, dadurch, dass wir dann wieder mit vielen Mappern, die also Erfahrung haben, der Edbert zum Beispiel, oder der Jumla?
Der John, meinst du vielleicht, oder
Dirk? Nee, Jumla.
Der Juva, das ist der Dirk.
Juva,
genau.
Ja, die haben ja sehr viel Ahnung und wir haben uns dann gegenseitig ausgetauscht. Mhm. Und ich habe dann wieder sehr viel mit nach Hause gebracht, was ich vorher nicht wusste.
Learning by doing, ne?
Learning
man lernt,
by doing,
indem man macht.
Wird genau. rein und dann probiert man. Und dann ist irgendwo eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Und dann muss man jemanden kennen, den man fragen kann. Und den Bernd kann ich jederzeit anrufen. Und ich muss nochmal wieder sagen, Bernd, vielen Dank, was du mir alles schon, wo du überall geholfen hast. Ich hoffe, du hörst das überhaupt.
Werden wir hören.
Ja.
Oder werden wir sehen,
ob er
den Podcast hier hört.
Ja.
Ja, du, Norbert, ich danke dir.
Ja, also, gern geschehen.
Ich danke dir ganz herzlich für deine wahnsinnige Arbeit und diese kontinuierliche tolle Arbeitsleistung und auch dafür, dass du dich bereit erklärt hast, dich hier interviewen zu lassen. Du bist ja im Prinzip der erste Mapper, den wir hier auch wirklich als Mapper interviewen und jetzt nicht als Programmierer oder Anwendungsentwickler. Fand ich ganz klasse. Also vielen Dank.
Ja.
Und zum Schluss möchte ich noch drei Dinge hier an unsere Hörer sagen. Zum Ersten, natürlich kann es sein, dass wir hier im Laufe eines Gesprächs ab und an Fehler machen und ein paar Fehler passieren und manche Sachen vielleicht nicht immer ganz richtig dargestellt werden. Dann ärgert euch nicht, sondern schreibt es einfach in die Kommentare, was man hier, was hier falsch gesagt worden ist.
Und ist nicht mit böser Absicht.
Genau. Und der zweite Punkt, Norbert hat eben im Vorgespräch sich dazu bereit erklärt, dass er beginnt mit der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge für eine Woche lang euch in den Kommentaren Rede und Antwort stehen wird. Also falls ihr Fragen direkt an ihn habt, schreibt es in die Kommentare oder natürlich könnt ihr auch direkt eine E-Mail an den Trostdauber schreiben über das Messaging-System, was OpenStreetMap euch bereitstellt. Und zum Dritten, das war heute ja eine etwas experimentelle Podcast-Folge, in der ich euch einen Mapper vorgestellt habe. Meine Frage an euch ist, hat euch das gefallen? Und das würde mich und das OpenStreetMap-Team einfach mal interessieren. Was könnte man anders machen und was sollte man auf jeden Fall so beibehalten? Das würde mich freuen, von euch zu hören. Lasst es uns wissen. Norbert, vielen Dank nochmal und ich bedanke mich bei euch, ihr Hörer da draußen und für eure Aufmerksamkeit und für eure Neugier. Bis bald.